Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
An diesem sonnigen Montag vielleicht keine Lust mehr auf euren Job? Wir haben eine Alternative für euch, eine Alternative, die euch auf jeden Fall abkühlt. Rebecca Endler aus unserem Team. Die hatte nämlich heute folgende Idee.
Ich könnte den Sommer draußen in der Sonne verbringen und Leben retten. Ich könnte Rettungsschwimmerin werden. Baywatch, wie viel hat das mit der Realität zu tun?
Nichts.
Das sagt so knallhart Harald Rehn von der DLRG, die Rettungsschwimmer bei uns in Deutschland ausbildet. Rettungsschwimmer werden nämlich gerade sehr viele gesucht. Und wenn es zu wenige gibt, dann bleiben die Bäder vor allem auf dem Land zu. Also, wie schwer ist der Job? Wir lösen heute auf. Außerdem reden wir über einen, der seinen Job jetzt schon 18 Jahre macht und heute für weitere 6 Jahre vereidigt wurde.
Ich считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России.
Wladimir Putin sagt hier, dass er es als Pflicht ansieht, sein ganzes Leben für Russland zu geben. Und er ist erst 65 Jahre alt. Was da auf Russland bis 2024 zukommt, das klären wir auch. Und ja, wir reden über dreckige Luft in unseren Städten. Wird die denn vielleicht besser, wenn der öffentliche Nahverkehr, also ÖPNV, umsonst wäre? Also wenn wir für Lau Bus und Bahn fahren könnten, das Ergebnis haben wir heute auch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Angela Merkel, Wladimir Putin und die deutsche Fußballnationalmannschaft, die haben es geschafft. Alle haben 4-mal den Titel geholt, Weltmeister, Kanzlerin oder eben Präsident. Heute wurde Wladimir Putin für eine 4. Amtszeit vereidigt und wenn er 2024 als Präsident dann fertig sein sollte, war das fast ein Vierteljahrhundert Putin an der Macht in Russland. Russland ohne Putin, für viele mittlerweile undenkbar, fragen wir nach beim Journalisten Wassily Golot, der für uns die Vereidigung heute von Putin und auch den letzten Wahlkampf ausführlich mit beobachtet hat. Grüß dich, Wassily.
Hi, Thilo.
Was hat Putin denn heute Wichtiges angekündigt für die nächsten 6 Jahre?
Putin hat heute überraschend viel von Freiheit gesprochen. Unternehmer sollen mehr Freiheiten bekommen. All diejenigen sollen mehr Freiheit bekommen, die die Welt neu erfinden möchten, so hat er das gesagt. Und Putin hat außerdem betont, dass er an eine freie Gesellschaft glaubt, die offen ist für den Fortschritt. Ja, das sind erstmal schöne Worte, aber auch tatsächlich nicht mehr. Vor allem, weil es in der Realität ganz anders aussieht. Wir haben es verfolgt, der Messenger-Dienst Telegram, was bei uns so benutzt wird, ne, der Facebook-Messenger oder WhatsApp, ist in Russland total beliebt, Telegram. Das wird gesperrt, weil er nicht mit russischen Geheimdiensten zusammenarbeiten will. Und generell die freie Meinungsäußerung ist so semi-willkommen in Russland. Und auch wirtschaftlich sieht es in dem Land nicht gut aus. Immer mehr junge Menschen verlassen das Land, weil sie keine Perspektive sehen. Putin hat das eben offenbar verstanden und will Russland zumindest auf wirtschaftlicher Ebene liberaler machen. Im März, habe ich ja selber vor Ort verfolgt, hat er eine große Rede gehalten vor dem russischen Föderationsrat und da schon angekündigt, dass er viel Geld in die Entwicklung von Städten und Gemeinden investieren will. Wie das allerdings konkret aussehen wird, das müssen wir erstmal abwarten.
Also wir halten fest, Putin verspricht die Freiheit mit Putin. Wie groß ist denn eigentlich mittlerweile noch der Widerstand gegen ihn in Russland? Denn Demonstrationen gegen ihn gibt es ja immer noch.
Genau, also der Widerstand ist da, das haben wir jetzt am Samstag gesehen. Da hat Oppositionspolitiker Alexej Nawalny zu Protesten in ganz Russland aufgerufen. Das Motto, er ist kein Zar für uns, gemeint natürlich Wladimir Putin, der als Zar gesehen wird von vielen. Mehr als 1600 Menschen wurden verhaftet, darunter Nawalny selbst. Später wurde er wieder freigelassen. Aber, und das ist wichtig zu betonen, auch wenn das krasse Zahlen sind, Russland ist das größte Land der Welt und bei allen Protesten ist der Rückhalt für Putin enorm groß. Fast 77% haben ihn gewählt. Die meisten Menschen in Russland, mit denen ich gesprochen habe, zeigen sich sehr zufrieden mit seiner Politik, was aber natürlich auch an der Propaganda im Staatsfernsehen liegt. Wenn dir jeden Tag erzählt wird, wie toll dein Präsident ist und jede Kritik an ihm als Lüge abgetan wird, dann glaubst du es halt irgendwann selbst.
Also jetzt wurde Putin für die nächsten 6 Jahre vereidigt. Wie lange will er denn überhaupt an der Macht bleiben? Was sagt er denn selber dazu?
Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen. Er wurde ja immer wieder in jeder Amtszeit gefragt, wie lange er noch Präsident bleibt. Und er hat immer wieder gesagt, nein, eigentlich sollte ein Präsident nur eine Amtszeit im Amt bleiben. Ja, mittlerweile ist er 18 Jahre insgesamt an der Macht. De facto seit 99 hat er das Sagen in Russland. Bis 2008 war er Präsident. Dann gab es ja diese kleine Rochade, wer sich noch erinnert, mit Dmitri Medvedev für 4 Jahre. Da war Putin dann Premierminister und seit 2012 ist er eben wieder Präsident. Ein konkreter Nachfolger ist tatsächlich nicht in Sicht. Also das sind alles nur Mutmaßungen. Mhm. Aber apropos Medvedev, Putin dachte sich wohl so ein bisschen never change a winning team und hat der Duma, also dem russischen Parlament, Medvedev für den Job des Premierministers vorgeschlagen. Das ist er jetzt auch schon. Morgen wird die Duma darüber beraten. Es gibt keine richtigen Gegenkandidaten, von daher wird er das wahrscheinlich auch bleiben. Und auch bei Putin tippen viele darauf, dass er tatsächlich bis zu seinem Lebensende an der Macht bleibt. Das System ist auf ihn ausgerichtet. Allerdings müsste er dafür die Verfassung ändern.
Die Verfassung nochmal ändern. Hat er gesagt, dass er das vielleicht irgendwie vorhat oder wird da irgendwie was gemunkelt drüber?
Nee, er hat darüber nicht gesprochen. Also es gibt viele mögliche Theorien, aber wie gesagt, das sind alles nur, ist alles nur Gerede. Ist schwierig, das jetzt konkret abzuschätzen.
Okay, also Nachfolger erstmal noch nicht in Aussicht. Was ist denn eigentlich mit Putins Familie? Wer so viel Macht hat, der versucht ja vielleicht auch oft jemanden in der Familie zu finden, der das dann übernehmen kann. Hat Putin Kinder? Was machen die so?
Ja, Putin ist in der Öffentlichkeit nicht so sehr auf seine Familie zu sprechen. Der redet lieber über sich selber und inszeniert sich selber. Was bekannt ist, ist, dass Putin zwei erwachsene Töchter hat. Beide sind mit erfolgreichen Geschäftsleuten verheiratet und deren Unternehmen bekommen dann über verschiedene Umwege auch Geld vom Staat. Das ist alles sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, aber sagen wir es mal so, denen geht's gut. Es gab auch mal Mutmaßungen, dass vielleicht einer der Schwiegersöhne Putins Nachfolger werden könnte, aber dafür sind die aktuell zumindest in der Öffentlichkeit viel zu wenig präsent und ich persönlich glaube das auch nicht.
Wladimir Putin, 65 Jahre alt, seit 18 Jahren beherrscht er die Politik im größten Land der Erde und heute wurde er für eine vierte Amtszeit vereidigt. Informationen waren das für Wassily Golot für Deutschlandfunk Nova. Lieben Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich doch eine tolle Idee, oder? Kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Einfach einsteigen, losfahren, muss man sich nicht doof ums Ticket kümmern. Weniger Autos auf der Straße und auch ergo besser für die Umwelt. Alles wunderbar. Wurde dieses Jahr auch schon oft viel diskutiert. Die Bundesregierung hat auch schon überlegt, das in manchen Städten mal so richtig auszuprobieren, damit dort die Luft besser wird. Rahel Klein aus unserem Team. Jetzt gibt's aber dazu Berechnungen von der TU Dortmund. Die hast du dir für uns angeschaut. Da haben die Forscher sich mal die Auswirkungen eines kostenlosen ÖPNV auf die Umwelt angeschaut. Und wäre wirklich besser?
Nee. Also laut dieser Simulation jedenfalls nicht. Da wäre ein kostenloser ÖPNV quasi wirkungslos, was die CO2-Bilanz angeht. Mhm. Die haben in der Untersuchung nur auf die CO2-Werte geschaut, muss man dazu sagen. Also die Werte, die das Klima ja negativ beeinflussen sollen, indem sie zum Beispiel zur Erderwärmung beitragen. Und die Simulation sagt, selbst wenn jeder Busse und Bahn kostenlos nützen könnte, hätte die Stadt keine bessere CO2-Bilanz. Die Autoren von diesem Versuch sagen sogar, es würde faktisch eine Verschwendung von Ressourcen darstellen.
Woher kommt das denn? Ja, man würde jetzt erstmal denken, kostenloser ÖPNV, da fahren dann mehr Leute Bus und Bahn, also weniger CO2.
Genau, würde man erstmal denken, aber in dieser Simulation war es so, dass die Personen sich nicht dazu entschieden haben, das Auto stehen zu lassen, obwohl sie kostenlos Bus und Bahn fahren konnten. Marlon Philipp, der hat das Experiment an der TU Dortmund durchgeführt, der hat mir auch erklärt, woran das liegt.
Weil die Menschen nicht wirklich sich an den hohen Preisen stören, laut der Simulation, sondern vielmehr eher an der Verfügbarkeit, an dem Komfort. Es fehlt vielleicht die Privatsphäre. Und man ist halt auch unflexibler. Wenn man das Auto hat, kann man jederzeit losfahren, wohin man will. Gleiches gilt auch für das Fahrrad, aber der ÖPNV, da muss man sich halt an feste Zeiten richten.
So, und in der Simulation haben die Leute eben lieber Geld fürs Auto ausgegeben, statt kostenlos Bahn zu fahren, weil es zum Beispiel bequemer oder einfacher war. Dementsprechend gab es auch keine positiven Effekte auf die CO2-Bilanz.
Haben die sich in Dortmund in dieser Simulation dann auch angeschaut, was vielleicht was bringen könnte? Also irgendwelche Alternativen oder ging es wirklich nur um kostenlosen ÖPNV?
Nee, es ging auch um andere Maßnahmen. Und da gibt es auch welche, die laut dieser Simulation helfen würden. Also wenn zum Beispiel Autofahren teurer werden würde. Also höhere Benzinkosten, höhere Kosten fürs Auto an sich, aber auch fürs Fahren, also zum Beispiel Mautgebühren oder so. Dann würden sich deutlich mehr Leute entschließen, Bahn zu fahren, weil ihnen das Auto dann irgendwann viel zu teuer werden würde. Also je teurer, desto besser für die Umwelt, heißt es in der Simulation. Auch Tempolimits würden was bringen. Wenn du langsamer von A nach B mit dem Auto kommst, dann würdest du dich eher entschließen, Bahn zu fahren oder auch das Rad zu nehmen, deine Karre stehen lassen.
Was ist mit dem Fahrrad? Da könnte man doch bestimmt auch irgendwie ein Effekt haben, wenn man das öfter nutzen
Also das
will,
ist auch ein Ergebnis von der Simulation. Wenn du die Fahrradinfrastruktur ausbauen würdest, dann hättest du einen deutlich positiveren Effekt auf die Umweltbilanz als eben durch einen kostenlosen ÖPNV. Mhm. Breitere Fahrradstreifen, sichere Stellplätze und so weiter, könnte man viel machen. Davon mal abgesehen, sagt diese Simulation eben auch, und da schließt sie sich auch anderen Verkehrsexperten an, wenn der ÖPNV einfach besser ausgebaut wäre, also mit höheren Taktungen, dichter und so weiter, dann hätte das auch einen besseren Effekt auf die Umweltbilanz als ein kostenloser ÖPNV.
Jetzt reden wir hier die ganze Zeit von einer Simulation, die die eben dort gemacht haben. Das Ganze ist also, müssen wir festhalten, theoretisches Modell. Inwiefern kann das überhaupt aussagekräftig sein?
Ja, da muss man tatsächlich wirklich sagen, es ist, wie du sagst, nur ein Modell. Es bildet nicht die absolute Realität ab. Marlon Philipp und sein Team haben das mit einem selbstentwickelten Simulationscomputer gemacht für eine mittelgroße Stadt, ungefähr so groß wie Dortmund. Die haben das Modell mit fiktiven, aber eben auch mit reellen Daten gefüttert, haben also zum Beispiel auch Menschen gefragt, welches Fortbewegungsmittel bringt euch den größten Nutzen, wenn ihr zum Beispiel ins Fitnessstudio oder zur Arbeit wollt, welches würdet ihr wählen? Und dann haben sie auch so Typen gebildet, also es gab Personen, die eher darauf geachtet haben, was am umweltfreundlichsten dabei ist, was am effektivsten ist oder am billigsten. Und diese ganz unterschiedliche Typisierung hat eben diese Ergebnisse gebracht. Wenn du die Daten jetzt natürlich aus einer ganz anderen Stadt nehmen würdest, wo auch der ÖPNV, die Situation anders ausgebaut ist und so, und auch nur reelle Daten nimmst, keine fiktiven noch dabei, dann könntest du natürlich auch ganz andere Ergebnisse bekommen, die vielleicht auch noch viel zuverlässiger sind.
Darf man also jetzt irgendwie nicht überbewerten?
Nee, und auch nicht auf jede Stadt einfach anwenden.
Also ein kostenloser ÖPNV hätte keine positiven Wirkungen auf bessere Luft in den Städten. Zu dem Ergebnis kommt man zumindest an der TU Dortmund. Die Infos dazu, die kamen von Rahel Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr heute sagt, I'll be ready, ich habe keine Lust mehr auf den schnöden Bürojob, den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, bei diesem traumhaften Wetter, ich suche mir was anderes, dann geht es euch so wie unsere Reporterin Rebecca Endler. Sie hat eine Alternative gefunden. Ein Job, der vor allem in Sachsen-Anhalt gerade gesucht wird. Es gibt in ländlichen Regionen großen Bedarf und es sind diesmal nicht die Ärzte. So, nochmal zur Gefühlslage von Rebecca.
Boah, hab ich heute keine Lust. Ich hier im Funkhaus mit fensterlosen Radiostudios. Aber das muss doch nicht sein. Ich könnte doch mein Aufnahmegerät gegen diese kleine rote Boje tauschen. Ich könnte den Sommer draußen an der Sonne verbringen und Leben retten. Ich könnte Rettungsschwimmerin werden. Baywatch, wie viel hat das mit der Realität zu tun?
Nichts.
Der da gerade meinen kleinen Tagtraum zerstört hat, das ist Harald Rehn. Er ist Ausbildungsreferent bei der DLRG, also der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die Ausbildung der Rettungsschwimmer organisiert und leitet. Kein Baywatch. Aber immerhin. Draußen ist draußen und Sonne ist Sonne. Also, Rettungsschwimmerin für die laufende Saison. Ist das noch drin?
Das könnte für diese Saison noch drin sein. Ein Rettungsschwimmkurs in der Praxis dauert 16 Lerneinheiten. Könnte in 4 Wochen durchaus erledigt sein.
Bei voller Konzentration 1 Monat also. Und am Ende gibt es sogar ein Abzeichen. Aber anders als das Seepferdchen nähen sich Erwachsene leider erfahrungsgemäß das Abzeichen nicht mehr auf den Badeanzug. Schade.
Also ich sage immer, jeder gesunde Mensch, der in der Lage ist zu schwimmen, kann auch Rettungsschwimmer werden.
Ich bin gesund und ich kann schwimmen. Doch bevor ich meinen Job bei Deutschlandfunk Nova kündige, erstmal den dicken Zeh ins Wasser halten. Jetzt bin ich hier im Freibad. Ein paar Leute ziehen ihre Bahnen. Es gibt eine Rutsche, die niemand benutzt. Kiosk hat offen. Es riecht ein bisschen nach Pommes. Eigentlich ist es beschaulich. Ich bin hier mit Detlef McKay verabredet.
Also das Mikro läuft schon.
Ja, ich
hab's jetzt
aber.
Gut, ja. Okay.
Herr McKay ist Fachangestellter für Badebetriebe und hat darin seinen Meister. Umgangssprachlich ist er also quasi Bademeistermeister. Das ist ein mehrjähriger Ausbildungsberuf und neben der Sicherheit der Badegäste kennt er sich zusätzlich noch mit dem ganzen Technikkram im Schwimmbad aus, mit der Wasserqualität und noch mit einer ganzen Reihe anderer Sachen, von der im ganz normalen Schwimmbadbetrieb die Gäste nichts mitbekommen. Er ist der Chef. Die Rettungsschwimmer sind ihm untergeordnet. Als ich über das Freibadgelände so streife, stelle ich fest, kein Hochsitz. Dabei wäre doch genau das was. Von hoch oben auf die Badegäste herunterschauen. genau mein Ding.
Das Klischee des Hochsitz, der Bademeister mit der Pfeife, ja?
Ja, den meinen genau, Sie, den. Haben Sie eine Pfeife?
Ich habe keine Pfeife, nein. Also, wenn es ganz krass wird, nehme ich schon mal die Finger.
Den Bademeister mit der Pfeife, den wir aus der Kindheit kennen, den gibt es nicht mehr.
Da ist man natürlich auch von abgerückt, weil dieses Anpfeifen, das ist so ein bisschen, ich sag mal so, man kennt es ja aus der Tierwelt, den Hund wieder herbeiholen oder macht das nicht oder so. Ja?
Ach, das ist zu autoritär für das Konzept.
Das ist, denke ich mal, zu autoritär für das Konzept. Okay. Man sollte den Gast doch eher ansprechen als anpfeifen. Ne?
Kein Hochsitz, keine Pfeife, das gibt Minuspunkte. Dafür Sonne satt und kein Büro, das sind Pluspunkte. Wie wird denn jetzt aus mir eine Rettungsschwimmerin? Ich bringe mit Seepferdchen und Bronzeabzeichen. Was muss ich können?
Also beim Rettungsschwimmschein Silber sind sehr viele Sachen zu können.
Den Rettungsschwimmschein Silber von der DLRG braucht jeder, der sich in einem Schwimmbad oder einem Badesee bewirbt.
Also erstmal muss ich eine sehr gute Kondition haben, ich muss sehr gut schwimmen können.
Ja, okay, sehr gut weiß ich jetzt nicht, aber ich schwimme. Alles klar.
Es ist dort Kleiderschwimmen angesagt, 300 Meter Kleiderschwimmen, Schlemmbekleidung, Schlemm von Personen, Anschwimmen, Abtauchen, Anlandbringen.
Während Herr McKay so erzählt, denke ich, ja, das wäre schon ein kleines Wunder, wenn ich das alles in einem Monat könnte.
Dummies, Bergen, an Land bringen.
Also jetzt eher hypothetisch. Was wäre denn meine Aufgabe als Rettungsschwimmerin?
Der Rettungsschwimmer hat die Aufgabe, die Sicherheit am Becken zu stellen, muss natürlich auch in Situationen eingreifen, wo er Gefahr sieht, ja, können, sei es Kinder, die nicht schwimmen können, ja, Kinder, die keine Schwimmflügelchen anhaben, einen Blick für die Situation bekommen.
Das braucht Erfahrung. Übung macht den Bademeister. Und Übung macht auch die gute Rettungsschwimmerin.
Es gibt auch Kollegen, die dann halt anfangs etwas Schwierigkeiten damit haben. Ja? Kopfverletzungen, Brüche, blutüberströmte Personen. Oder bei dem einen, da ist der Arm gebrochen und der hängt da jetzt irgendwie ganz komisch, nicht so, wie er eigentlich sein soll.
Ja, okay. Vielen Dank für diesen Einblick. Es ist entschieden, aus mir wird keine Rettungsschwimmerin. Im Sender habe ich zwar keine Sonne und wenig Erfrischung, dafür hängen die Arme meiner Kollegen aber immerhin da, wo sie hingehören.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es war eigentlich so nett gemeint, aber es ging dann in die Hose. Ein Mann wollte seiner Frau ein Flugticket kaufen und hat nicht nur ihren Namen angegeben, sondern ganz süß auch ein thailändisches Kosewort, weil die beiden eben thailändische Wurzel haben. Da stand dann auf dem Ticket der Vorname der Frau, dann das thailändische Wort Duang, was so viel heißt wie Schätzeli, und dann der Nachname. Das berichtet zumindest der Tagesanzeiger aus Zürich. Die Frau, die durfte dieses Ticket aber nicht nutzen, weil da ein Name zu viel drauf stand. Und den Namen auf dem Ticket ändern, das durfte sie dann auch nicht mehr. Sie musste dann ein neues Ticket kaufen für den nächsten Tag. Deshalb jetzt die Frage hier im Update, was ist eigentlich erlaubt auf dem Flugticket? Das weiß Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg. Grüß dich, Kurt.
Hallo, Thilo.
Muss der Name auf dem Ticket immer genau übereinstimmen mit dem Namen im Pass?
Idealerweise muss er das, genau. Und zwar gerne auch mit verschiedenen Vornamen. Die Amerikaner zum Beispiel wollen ja auch immer Initial haben. Sie wollen den zweiten Vornamen. Und wenn man mehrere hat, muss man sehen, was man unterbekommt.
Okay, wenn man aber jetzt zum Beispiel keinen hat, ist auch nicht schlimm.
Keinen zweiten, nö. Also wenn man gar keinen Vornamen hat, glaube ich, wird es schwierig, wenn das Kästchen nicht ausgefüllt ist. Aber wer nur einen zweiten hat, der sollte den unterbringen und bitte richtig schreiben.
Was ist mit Umlauten?
Das ist eigentlich recht einfach. Es gibt durchaus Systeme, die Ös und Äs und auch das schöne SZ erkennen und dann von selber umwandeln. Aber man kann auch aus einem SZ ein SS machen.
Okay. Und Tippfehler, wenn man irgendwie so schnell war und es schnell ausgefüllt hat und dann plötzlich irgendwie sich mal ein R eingeschlichen hat?
Ja, idealerweise muss man das ganz schnell merken und die Fluggesellschaft kontaktieren. Und dann ist bei vielen am selben Tag auch noch eine gewisse Großzügigkeit. Entweder wird die Buchung gestrichen, man bucht das dann gleich noch einmal neu, oder sie ändern auch gewisse Buchstaben. Manche Airlines haben daraus auch ein Geschäftsmodell gemacht und nehmen dann für das Ändern der Buchstaben wieder Geld. Hat eigentlich auch zwei Hintergründe, die ernst sind. Das eine ist, eine Flugliste muss existieren, die Passagierliste. Und dort müssen die Menschen eindeutig erkennbar sein, die auf diesem Flug sind. Mhm. Ist auch mal aus der Abteilung, wenn was passiert, siehe Versicherung. Mhm. Und natürlich auch die Einwanderungsbehörden, die diejenigen am anderen Ende der Reise, die die Pässe kontrollieren, die verstehen überhaupt keinen Spaß, wenn Mensch und Pass und Ticket nicht zusammenpassen. Dann schicken sie den Passagier zurück. Das ist ärgerlich für den Passagier, der den Langstreckenflug rückwärts macht. Und es ist ärgerlich für die Airline, die kriegt dann nämlich eine satte Strafe.
Also wir können festhalten, wenn es mal passieren soll, dass man irgendwie Vorname, Nachname falsch rum einträgt oder irgendwie zusätzlich einen Buchstaben noch aufführt, dann kann man es am besten am Tag selbst nochmal ändern. Dann geht da vielleicht noch was, dann kommt man um die Strafe rum. Was ist denn, wenn der Name zu lang ist für ein Ticket?
Ja, bei mir zum Beispiel sind es immer drei Vornamen, die ich da unterbringen muss und der Mittelname ist bei mir auch der Rufname und ich baller das inzwischen da alles rein und sage nach mir die Sintflut, denn was hier auf jeden Fall klar ist, 99% der Buchstaben passen da mit meinem Pass überein und die letzten passten halt nicht mehr in die Buchung rein. Mhm. Ich glaube, dass das für die Behörden besser ist, als wenn man irgendwie jongliert mit verschiedenen Vornamen. Also heute würde ich das viel ernster nehmen als früher. Das Einzige, wo man bisschen ja auch noch Spaß versteht, ist, wenn man Mr. oder Mrs. durcheinander bringt. Zum einen können die Airlines das schnell ändern, zum anderen, zum Beispiel innerdeutsch, werden gar keine Pässe vorgelegt, keine Reisedokumente, zum Beispiel bei Lufthansa oder Eurowings, da passt das dann. Und das ist auch eigentlich nur dazu da, um das voraussichtliche Gewicht aller Passagiere zu berechnen. Männer sind traditionell schwerer als Frauen.
Wobei das ja schon entscheidend sein kann, oder? Wenn man dann plötzlich irgendwie anderes Geschlecht angibt, dann wird die Maschine ja vielleicht falsch ausgerichtet, ne?
Das ist richtig, aber das würde ja am Gate bemerkt und dann kommt wieder der Pass ins Tragen, Vorname, Nachname, Stimmen und dann kann man da auch Mr. und Mrs. draus machen. Also alles besser als falsch geschriebene Namen.
Also wir halten fest, lustige Kosenamen, die kann man vielleicht auf einen Brief schreiben. Die Post hat nämlich weniger Probleme damit als Fluggesellschaften. Eine Airline wollte eine Frau nicht mitnehmen, weil ihr Mann ein Kompliment als Zweitnamen auf das Ticket geschrieben hat. Erklärt hat uns alles. Diesen ganzen Sachverhalt, Vorname Kort, Nachname Schellenberg, Luftfahrtexperte. Hat geklappt. Schönen Montag noch.
Ebenso.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist Montag, 7. Mai 2018. Und auf der Zugspitze, da gab es heute die GroKo-Klausurtagung. Und wie war es da oben so?
Der Gastgeber, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, lobte die wunderbare Kulisse vor dem Gipfelkreuz auf der Zugspitze.
Das Wetter könnte kaum schöner sein. Blauer Himmel und Sonne. Immer schön weiß-blau.
Man könnte meinen, es geht hier um einen Klassenausflug oder Wandertag oder sowas. Aber nein, es war eben Teil 1 der Klausurtagung der Regierungsfraktion der Großen Koalition. Morgen dann Teil 2. Um 11 Uhr sind sie alle da hochgefahren, die Spitzen von CDU, CSU und SPD. Gestern gab es noch einen kleinen Stromausfall bei der Zugspitzbahn. Heute war dann alles gut. Und auch oben angekommen ist unser Korrespondent Frank Kapellan. Der war mit dabei. Ich habe mit ihm vor der Sendung kurz gesprochen und wollte wissen, bei diesem ganzen Wetter, bei diesen ganzen Aussichtsnachrichten da oben, wie toll es da ist, wurde denn auch gearbeitet?
Ja, die sind noch dabei. Also heute Abend will man noch oben auf der Zugspitze bleiben und erst dann mit einer Sonderfahrt der Zugspitzseilbahn, die neue Seilbahn zum Alpsee, runterfahren und dann nach Murnau, da wo alle übernachten und da gibt es dann einen deftigen bayerischen Abend. Ich hoffe da sehr, dass die konstruktiv da noch zugange sind zurzeit. Sie haben zum Beispiel einen Klimaexperten eingeladen, Professor Michael Bittner von der Universität in Augsburg und der kümmert sich um den Gletscher, den Zugspitzgletscher, von dem nicht mehr viel übrig geblieben ist. Maßnahmen für den Klimaschutz, darüber will man reden. Aber es ging natürlich, du hast es richtig gesagt, es ging vor allen Dingen um die schönen Bilder. Top of Germany, so nennt sich die Zugspitze, die Zugspitzbahn. Und das hat Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef, dann auch aufgenommen. Wir sind hier in Bayern auf dem höchsten Punkt Deutschlands und in Bayern, da hat er natürlich Werbung gemacht, auch für sein Bundesland, für seinen Wahlkreis, in dem wir uns ja befinden. Da läuft alles ganz gut, das war die Botschaft.
Lass uns noch mal ein bisschen auf die Themen schauen. Versprochen wurde auch unter anderem endlich wirksame Maßnahmen gegen steigende Mieten in Deutschland auf den Weg zu bringen. Hat die GroKo dieses Versprechen denn eingelöst?
Ja, da ist man ganz stolz drauf, dass man das heute eingelöst hat, dieses Versprechen, dass man da Beschlüsse gefasst hat, die allerdings seit Tagen schon mehr oder weniger in den Zeitungen standen. Also Baukindergeld, ein großes Projekt der Großen Koalition, dass eben junge Familien, die ein Haus kaufen, dabei vom Staat unterstützt werden sollen. Die bekommen über einen Zeitraum von 10 Jahren pro Kind 12.000 Euro. Das will man bereitstellen, dieses Geld, um den Wohnungsbau auch anzukurbeln. Und entsprechende Regelungen gibt es dann auch für den Bau von Mietwohnungen. Eine Sonder-AFA-Regelung soll eben dafür sorgen, dass mehr Wohnungen noch gebaut werden. Und die Mietpreisbremse liegt der SPD sehr am Herzen, funktioniert aber nicht. Die will man jetzt transparenter machen. Da will man die Vermieter auch mehr als bisher dazu verpflichten, die Vormiete bekannt zu geben. Also all das hat man heute beschlossen und das soll eben demonstrieren, wir tun ganz konkret was zum Wohle des Landes und der Menschen.
Na immerhin, wenn man die Vormiete kennt, dann kann man vielleicht auch den eigenen Mietpreis besser einordnen und abschätzen. Lass uns noch kurz auf den großen Punkt Flüchtlinge schauen. Zuletzt gab es ja in Sachen Abschiebepraxis immer wieder schärfere Töne. Alexander Dobrindt nicht zuletzt mit seinen Äußerungen zur Anti-Abschiebeindustrie in Deutschland. Wurde das heute nochmal diskutiert?
Ich glaube sehr wohl, dass das hinter verschlossenen Türen diskutiert wird, aber man tut eigentlich so, als sei das überhaupt kein Thema. Also wir Journalisten haben dann im Laufe dieser kurzen Pressekonferenz auf der Zugspitze auch danach gefragt. Und Andrea Nahles hat dann ganz gezielt versucht, den Ball flach zu halten, kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen und hat gesagt, in Sachen Flüchtlingspolitik ist jetzt Horst Seehofer am Zug, etwa mit Blick auf die sogenannten Ankerzentren, die auch wirklich einzurichten. Und damit wollte sie offenbar sagen, mit starken Worten kommen wir nicht weiter, wir müssen jetzt was tun. Aber der Unmut bei den Sozialdemokraten, aber auch bei den Christdemokraten erstaunlicherweise ist groß über die CSU, die unter dem Eindruck des bevorstehenden Landtagswahlkampfes steht und dann verbal auch ziemlich hart austeilt. Das stößt eigentlich doch auf große Bedenken, weil viele sagen, das schadet uns, der großen Koalition insgesamt, wird am Ende nur der AfD nutzen.
Klimaschutz, Bauen und Mieten, das sind heute die großen Themen auf der Zugspitze bei der zweitägigen Klausurtagung der GroKo. Morgen geht's dann unten weiter in Murnau am Staffelsee. Morgen geht's unter anderem ums Thema Flüchtlinge und es sollen Roboter vorbeikommen und vorgestellt werden. So einen, den es noch nicht gibt, da weiß man auch, morgen geht's dann um Digitalisierung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Libanon, da ist ein neues Parlament gewählt worden und so wie es aussieht momentan ist die radikal-islamische Hisbollah der Gewinner. Also eine Mischung aus Partei und Miliz, die von vielen Staaten eben als Terrororganisation eingestuft wird. Raphael Krim aus unserer Nachrichtenredaktion, die Wahl oder ein Wahlsieg für die Hisbollah im Libanon. Wollen wir mal drauf schauen, was das bedeutet?
Ja, im Moment sieht es nach Hochrechnung so aus, als ob die Hälfte der Sitze im Parlament bekommen haben. Das würde ihr wohl nach den Regeln im Libanon ein Vetorecht geben. Sprich, die Hisbollah könnte im Libanon bald jedes Gesetz verhindern, das ihr nicht passt.
Eine Mehrheit für die Hisbollah im Libanon. Was heißt es für die Regierung denn dort, die bis jetzt ja von westlichen Staaten unterstützt wurde?
Ja, das ist alles sehr kompliziert dort. Also wie es aussieht, kann Ministerpräsident Saad Hariri wohl weiter machen und er hat auch angekündigt, dass er das will. Seine Bewegung hat zwar Stimmen eingebüßt und zwar deutlich, sie hat fast ein Drittel ihrer Abgeordnetenmandate verloren. Dass er wohl trotzdem an der Regierung bleiben kann, verdankt Hariri Besonderheiten des Regierungssystems im Libanon. Da ist nämlich vorgeschrieben, dass der Ministerpräsident der sunnitischen Volksgruppe angehören muss. Schiiten und Christen stellen dafür den Präsidenten und den Parlamentspräsidenten und da wird Hariri im Moment als einzigem zugetraut, eine neue Regierung zu bilden. Allerdings könnte die Hisbollah ihm es dann beim Regieren mit ihrem Vetorecht sehr schwer machen.
Wir haben an unterschiedlicher Stelle heute schon darüber gesprochen, dass diese Wahlen etwas Besonderes sind, denn vorher ist es 9 Jahre lang nicht gewählt worden dort. Klären wir nochmal ganz kurz, warum?
Ja, der Libanon ist halt ein Land im Dauerkrisenmodus und da hat sich das Parlament praktisch mehrere Male selbst seine Wahlperiode verlängert, also indem es die Wahlen einfach verschoben hat. 3 Mal insgesamt, die sind seit 2013 überfällig gewesen. Die Begründung war der Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien und vor allem die vielen Flüchtlinge, die von dort ins Land gekommen sind. Das ist eine sehr große Zahl, 1,5 Millionen. Millionen Flüchtlinge bei 6 Millionen Einwohnern im Land. Aber der Libanon ist auch in sich selbst festgefahren. Schiiten, Sunniten und Christen leben dort zusammen. Deshalb sind viele Machtposten nach Volksgruppen festgelegt. Das gilt auch als große Quelle von Korruption. Und dann kommt und bleibt ja die Spannung von Schiiten und Sunniten dazu, auch durch den Einfluss von außen.
Das sind Iran und Saudi-Arabien, Einfluss von außen, die da auch im Libanon
mitmischen. Genau, ne? Genau so ist das. Und deshalb ist auch versucht worden, im Vorfeld der Wahl durch Reformen etwas Bewegung da reinzubringen. Das hat aber nicht geklappt, wie es aussieht. Viele hoffen aber jetzt, dass sich im Libanon immerhin schnell eine neue Regierung bildet, die dann das Land stabilisiert, und gehofft wird dann auch auf Reformen, damit im Libanon wieder was passiert, damit da wieder mehr investiert wird und auch die Wirtschaft wieder in Gang kommt.
Im Libanon ist ein neues Parlament gewählt worden mit vielen Jahren Verspätung, aber es gilt weiterhin, es bleibt kompliziert dort. Raphael Krämer war das aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Informationen dazu.
Deutschlandfunk Nova.